Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die einen wollen sie unbedingt, andere sehen in der Viertagewoche eher Risiken als Chancen. Bei der Frage, für wen dieses Arbeitszeitmodell nun tatsächlich sinnvoll ist oder nicht, kann vielleicht eine deutschlandweite Studie weiterhelfen, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Forschende der Uni Münster kommen darin zu zwei zentralen Ergebnissen. Das Wohlbefinden steigt, wenn die Arbeitszeit sinkt, und auch die Produktivität leidet nicht unter der reduzierten Stundenzahl. Diese Ergebnisse schauen wir uns im Laufe der Sendung mit einem Autor der Studie genauer an. Außerdem reden wir mit einer Unternehmerin, die sich für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich entschieden hat, und fragen nach bei einem Gewerkschaftsvertreter, warum aus seiner Sicht eine Viertagewoche für viele Branchen nicht nur unrealistisch, sondern auch unsozial sei. Und wir möchten natürlich auch gern von Ihnen erfahren, was halten Sie von einer Viertagewoche? Für wen ist sie attraktiv, für wen vielleicht nicht? Und wo liegen die Herausforderungen für Unternehmen und Mitarbeitende? Diskutieren Sie gerne mit, rufen Sie an, uns erreichen uns und unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Oder wenn Sie gerne Sprachnachrichten verschicken, tun Sie das doch gerne über unsere WhatsApp-Nummer 0173 535 8089. 0173 535 8089. Bis drei am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wer profitiert von einer Viertagewoche? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und zunächst wollen wir uns mal anschauen, wie so eine Viertagewoche in der Praxis funktionieren kann. Wer sich zum Beispiel für einen Job beim Maschinenbauer Deguma Schütz interessiert, findet auf der Internetseite unter anderem diesen Hinweis. Ich zitiere mal daraus. Der Anspruch an unsere Arbeit ist hoch. Wir wissen aber auch, dass für gute Arbeit Erholung unverzichtbar ist. Deshalb ist bei uns die Viertagewoche Standard und Überstunden die Ausnahme. Das ist dort zu lesen. Viktoria Schütz ist Geschäftsführerin dieses Unternehmens im thüringischen Geiser und uns zugeschaltet. Hallo Frau Schütz.
Hallo Frau Brinkmann.
Wie kamen Sie dazu, Ihr Unternehmen von vor anderthalb Jahren auf die Viertagewoche umzustellen?
Wir haben 2019 angefangen, eine kulturelle Transformation anzustoßen und haben uns ganz viel damit befasst, die Mitarbeiter mehr in Eigenverantwortung zu bringen und mehr Mitentscheidung möglich zu machen. Und wir wurden ab 2021 auch mit einem wissenschaftlichen Projekt begleitet dazu. Und wir haben viel über die Viertagewoche gehört zu dem Zeitpunkt und haben uns dann gedacht, wenn das wirklich funktionieren sollte, warum sollten wir es denn dann nicht machen?
Mhm. Aber wenn Sie gesagt haben, im Zuge dieses Kulturwandels sollten auch die Mitarbeitenden mehr mitbestimmen, waren die auch an dieser Mitbestimmung beteiligt, ob Viertagewoche ja oder nein?
Also wir haben das schon besprochen im Unternehmen, dass wir es tatsächlich austesten, haben wir dann aber vom Führungskreis entschieden, weil das eben mitgetragen werden musste von uns. Und es war so ein bisschen gemischt, ob die Leute das gut oder schlecht fanden.
Da haben Sie das sich erstmal so ein bisschen durchgesetzt, über die Bedenken hinweggesetzt vielleicht auch an mancher Stelle?
Genau, einmal das am Anfang, aber wir haben die Leute dann schon alle wieder mitgenommen, weil wir Workshops gemacht haben vor dem Start, wo es auch darum ging, die Ängste und Zweifel und Befürchtungen anzusprechen und dafür Lösungen aufzubereiten.
Sie haben ja jetzt nicht an dieser Versuchsreihe der Uni Münster teilgenommen, sondern an einem anderen Projekt. Aber durchaus ist das, wie Sie es durchgeführt haben, schon vergleichbar mit den Unternehmen, die an dieser Studie der Uni Münster teilgenommen haben, die wir später hier auch noch ein bisschen genauer vorstellen werden. Können Sie uns trotzdem mal kurz vielleicht aufschlüsseln, wie Sie das umsetzen? Also Freitag immer frei, wie viele Stunden, damit man mal so eine Vorstellung davon bekommt, wie Sie damit arbeiten in Ihrem Unternehmen.
Wir sind von 40 auf 34 Stunden gegangen und haben einen Tag weggenommen, der vorher sowieso schon kürzer war. Also bei uns ist es schon, seit ich denken kann, Standard 8,5 Stunden zu arbeiten und dann am Freitag früher ins Wochenende gehen zu können. Und wir haben sozusagen den kurzen Tag weggenommen. Es arbeiten aber trotzdem, sage ich mal, eine Handvoll Leute am Freitag, um auch erreichbar zu sein für Kunden und Lieferanten. Und die haben dann am Montag frei und die meisten haben aber am Freitag frei. Wir sind bei vollem Lohnausgleich und die Urlaubstage waren vorher 30 Tage und sind dementsprechend auch prozentual um 15% runtergegangen.
Okay, und Sie produzieren für Unternehmen, die in der gummiverarbeitenden Industrie sind, dass man es vielleicht auch noch mal so ein bisschen einschätzen kann, was Sie da eigentlich produzieren?
Genau, wir bauen Maschinen, hauptsächlich Walzwerke für die Mischung von Gummi und überholen auch Maschinen und haben diverse Serviceleistungen. Und da geht es überall um das Herstellen von Gummi, Reifen, Dichtungen, Schläuche und so weiter.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind von 40 auf 34 Stunden gegangen, dann ist das ja eine Arbeitszeitreduzierung von 6 Stunden. Wie holt man diese Arbeitszeit oder das, was man eigentlich in diesen anderen 6 Stunden noch hätte produzieren können, rein?
Durch ganz viel Analysieren. Streichen von verschiedenen Prozessen, Meetingzeiten kürzen und Meetingzeiten auch bestimmen, wer muss wirklich in welchem Gespräch dabei sein. Und ich denke auch, dass dieses Optimieren der Prozesse in diesem Ausmaß nur möglich ist, wenn allen klar ist, als Belohnung gibt es eine verkürzte Arbeitszeit, weil eben sonst nicht so vielleicht immer darauf geachtet wird, ob man jetzt wirklich schneller arbeitet, als es notwendig wäre.
Also die Leute müssen sich schon ein bisschen am Riemen halten. Also so ein Kaffeeplausch darf dann vielleicht auch nicht länger dauern als nötig oder vielleicht wie früher?
Ja, genau. Also da müssen alle schon auch immer drauf achten. Und wir sind auch immer noch dabei, immer wieder zu sagen, das ist bei uns auch der Bildschirm am Computer, der aufploppt, wenn jeden Morgen hochgefahren wird, was kann ich dazu beitragen, dass die 4-Tage-Woche erhalten bleibt, um immer wieder sich daran zu erinnern, dass wir alle wirklich auch produktiv arbeiten müssen, um uns das leisten zu können.
Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf Ihre Beschäftigten? Welche Rückmeldungen bekommen Sie von denen?
Also wir machen das seit 1,5 Jahren und einmal nach dem ersten halben Jahr und auch nach dem ersten Jahr stand immer wieder natürlich im Raum, ob es weitergeführt wird. Und gerade nach dem ersten Jahr haben dann viele gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, 5 Tage die Woche zu arbeiten, weil sich eben die Leute sind entspannter, sie haben mehr Zeit für ihre familiären und privaten Verpflichtungen, die ja sowieso auch anfallen. Und es gibt nicht mehr dieses Montagssyndrom, wo man denkt, oh, jetzt schon wieder Montag und ich muss schon wieder arbeiten, sondern es freuen sich eigentlich fast alle auf den Montag. Und der Krankenstand ist auch um 1/3 bei uns runtergegangen.
Und Sie engagieren sich auch mehr in Ihrer Freizeit, habe ich im Vorgespräch. Wir haben natürlich auch schon vor dieser Sendung mal gesprochen, Frau Schütz. Engagieren Sie sich mehr in Ihrer Freizeit? In welcher Form?
Genau, das ist, reicht von, dass sich Mitarbeiter, also eben auch die, die sonst in Vollzeit arbeiten würden, jetzt bei einem Mann zum Beispiel, der sich jetzt um seine Eltern kümmert, auf dem Land braucht man immer ein Auto, die können nicht mehr Auto fahren, der macht jetzt die Termine mit ihnen am Freitag. Ein anderer Mitarbeiter hat eine Jugendfeuerwehr gegründet. Wir haben Mitarbeiterinnen, die jetzt ein kleines Gewerbe nebenbei laufen haben. Und das sind eben einmal Sachen, die ja auch insgesamt die Menschen zufriedener machen, die Gesellschaft bereichern und auch gerade wenn man jetzt vielleicht ein kleines Gewerbe hat, das, was man da lernt, kann man ja auch am Ende wieder mit in die Firma tragen.
Das passt ein bisschen zu einer Mail, die uns Oliver Rossmüller geschrieben hat an campus@deutschlandfunk.de. Er sagt, er engagiere sich persönlich für ein besseres Angebot für den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum. Und da hätte er prinzipiell auch gerne mal mehr einen Werktag mehr in der Woche zur Verfügung, halt auch um leichte Absprachen treffen zu können, schreibt er. Und geht so ein bisschen in Ihre Richtung, was das Gesellschaftliche angeht. Ein breites ehrenamtliches Engagement ist zwingend erforderlich, um die Entsolidarisierung unserer Gesellschaft entgegnen zu können. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten und sollte dies auch nach persönlicher Präferenz tun. Die Wirtschaft profitiert davon, denn eine stabile Zivilgesellschaft sorgt für stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für ein gesundes Unternehmertum. Also geht so ein bisschen in Ihre Richtung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch überzeugt von, dass wir das brauchen. Unsere Gesellschaft ist ja auch so gestrickt, dass Ehrenamt notwendig ist. Und wenn, sage ich mal jetzt pauschal, alle Menschen von morgens bis abends arbeiten und dann noch nebenbei ihre familiären Verpflichtungen nachgehen, dann ist natürlich auch da kein Kopf mehr da, um sich noch anderweitig gesellschaftlich zu engagieren.
So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen gehört, wie es bei Ihnen läuft. Ich möchte jetzt gerne den Co-Autor der Studie der Uni Münster zur Vier-Tage-Woche reinholen, Dr. Felix Hoch. Nämlich diese Studie ist ein Anlass für uns, mal uns das genauer anzugucken, pro, contra, Vier-Tage-Woche. Herzlich willkommen in dieser Runde.
Hallo.
Wir haben ja eben auch schon von Viktoria Schütz gehört, wie die Vier-Tage-Woche in ihrem mittelständischen Maschinenbauunternehmen umgesetzt wird. Wie vergleichbar ist das mit den Erfahrungen der Unternehmen, die sich an Ihrer Studie beteiligt haben, Herr Hoch?
Ja, das deckt sich ziemlich genau tatsächlich.
Also, sie hätte auch teilnehmen können sozusagen.
Sie hätte auch teilnehmen können, aber ist ja auch schön, wenn ein Unternehmen das auf eigene Faust, oder sie hat ja auch erzählt, sie hat ja trotzdem wissenschaftliche Begleitung bekommen. Also insofern passt das alles ganz gut. Man muss natürlich sagen, bei uns gab es jetzt natürlich noch andere Unternehmen aus anderen Branchen auch. Also da ist jetzt nicht immer alles eins zu eins aufs ganze Sample übertragbar, aber sehr viel eben schon. Also zum Beispiel genau diese Sachen, die betont wurden, dass das kein Selbstläufer ist, sondern es müssen begleitende Maßnahmen eingeführt werden. Die Mitarbeitendenbeteiligung ist ganz wichtig. Die Mitarbeitenden müssen ins Boot geholt werden. Kommunikation ist ganz wichtig, dass kommuniziert wird an die Mitarbeitenden. Warum machen wir das überhaupt? Was sind die Ziele und wie sollen die erreicht werden? Und dann eben diese Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität. Meetings optimieren, Meetings verkürzen, Meetings streichen, wenn sie unnötig sind, Prozesse optimieren, Ablenkungen reduzieren, all das wurde angesprochen. Und da ist auch ganz wichtig, das deckt sich auch mit unseren Erkenntnissen, dass die Mitarbeitenden da auch dann eben selbst motiviert sein müssen und sich selbst einbringen müssen dabei, wie sowas gelingen kann.
Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge Punkte genannt. Herr Hoch, lassen Sie uns vielleicht noch mal bei den Branchen und den Organisationen bleiben. 45 an der Zahl waren das ja bei Ihnen in der deutschlandweiten Pilotstudie. Diese Studie gab es ja auch vergleichbar schon in anderen Ländern. Jetzt haben wir mal Ergebnisse für Deutschland. Welche Branchen und Organisationen haben Sie begleitet?
Ja, es ist wirklich ein relativ bunter Strauß. Das war ja auch das Ziel, dass wir hier eine Variation reinkriegen. Also die größte Gruppe mit ungefähr einem Drittel stellen Dienstleistungsunternehmen und Organisationen. Aber wichtig sind auch zum Beispiel produzierendes Gewerbe, Industrie, Konstruktion oder soziale Einrichtungen.
Und hängt es in irgendeiner Form auch davon ab, von der Branche, ob so eine Umstellung gelingt oder nicht? Es sind ja auch Leute abgesprungen bei Ihnen.
Es sind auch Leute abgesprungen. Die kamen allerdings dann aus verschiedenen Branchen. Also da sehen wir jetzt keinen Trend, dass das jetzt nur in der Industrie nicht funktioniert oder sowas.
Welche Branchen waren das? Nur damit man mal eine Vorstellung davon hat, wer da nicht mehr dabei ist.
Genau, es sind ja nur zwei Unternehmen abgesprungen, deshalb wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig, da jetzt Rückschlüsse zu ziehen. Das zeigt jetzt eher, dass es nicht überall einfach so funktioniert. Das ist ganz sicher kein Selbstläufer. Eine Organisation war aus der Industrie, eine war aus der IT-Branche. Also das sind jetzt eher Einzelfälle, aus denen man jetzt kein Muster ableiten kann.
Was würden Sie sagen? Also jetzt hören ja bestimmt Leute zu, die sagen, okay, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich habe aber noch ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema. Wir wollen jetzt hier auch nicht die Leute überzeugen, dass sie es machen sollen oder nicht. Wir wollen einfach nur mal verschiedene Argumente und vielleicht auch wissenschaftliche Evidenz reinholen, was dafür, was dagegen spricht. Wie viel Vorlauf braucht man?
Na, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Organisation an. Das ist sowieso eine große Erkenntnis. Es kommt immer viel auf die Organisation an. Aber das muss schon gut vorbereitet werden. Es reicht jetzt nicht einfach, den Schalter umzulegen. Okay, wir arbeiten jetzt nur noch 4 Tage. Gucken wir mal, was passiert. Das kann vielleicht auch funktionieren. Das ist aber eher tendenziell nicht der Weg, wie es gut funktioniert, sondern man sollte sich das schon gut überlegen. Warum machen wir das eigentlich? Also was ist hier eigentlich das Ziel? Wollen wir Arbeitgeberattraktivität erhöhen? Wollen wir den Krankenstand reduzieren? Wollen wir Produktivität erhöhen oder alles drei? Und dann sind eben im Zweifel unterschiedliche Modelle oder unterschiedliche Maßnahmen wichtig. Und wichtig ist auch, Sie hatten jetzt Vorbereitungszeit gesagt, aber auch danach hört es halt nicht auf, sondern im Zweifel muss das laufend angepasst werden, laufend evaluiert werden. Wie geht es den Mitarbeitenden jetzt damit? Ist das Ganze hier erfolgreich gerade?
Frau Schütz, vielleicht nochmal zu Ihrer Firma. Wie viel Vorlauf hatten Sie? Wie viel Vorbereitung haben Sie sich da genommen?
Also rein für die 4-Tage-Woche waren das 4 Monate. Aber wie gesagt, diese kulturelle Transformation ist in meinen Augen unverzichtbar in diesem Fall, um das wirklich auch erfolgreich durchzuführen. Und das waren dann nochmal 3 Jahre.
Und Herr Hoch hat ja auch gesagt, immer wieder muss dann natürlich nicht nur eingeführt werden, sondern immer wieder angepasst werden. Haben Sie das stellenweise dann auch machen müssen? Und wenn ja, wo?
Genau, auf jeden Fall. Also das gehört bei uns sowieso zur Unternehmenskultur, dass wir sagen, wir probieren was aus und wenn es nicht funktioniert, dann muss es eben angepasst werden. Und in dem Fall war eine große Sache, dass wir erst am Anfang relativ 50-50 Montag und Freitag frei hatten und dann gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, dass die Produktion an verschiedenen Tagen arbeitet und haben dann eben gesagt, okay, die Produktion hat komplett am Freitag zu und dafür sind die alle von Montag bis Freitag da. Mhm. Donnerstag, Entschuldigung.
Jetzt weiß ich nicht, wo Sie sich den Rat für diese Umstellung hergeholt haben. Haben Sie sich Rat geholt? War das dieses Uni-Projekt, was Sie gerade erwähnt haben, das Sie da begleitet hat, das Sie da auch unterstützt hat, dass Sie diesen Prozess einfach auch so anstoßen konnten, wie Sie ihn angestoßen haben? Oder macht man das so ein bisschen, wovon macht man das abhängig?
Also wir haben alles komplett ohne Berater gemacht, die ganze kulturelle Transformation und auch die Vier-Tage-Woche. Die Universität war nur dafür da, das zu dokumentieren und die Befragungen zu machen. Mhm. Also wir haben uns das selbst erarbeitet.
Sagen Sie netterweise nochmal den Namen der Universität, dass wir den auch mal gehört haben. Also falls sich noch Leute draußen für dieses Projekt interessieren, was wir jetzt hier nicht weiter im Einzelnen vorstellen können, aber nur, dass wir das auch nochmal gehört haben.
Das Projekt hieß InnoFarm von der Technischen Universität Ilmenau.
Mhm. Herr Hoch, wenn Sie das jetzt hören, Frau Schütz hat das so ganz ohne Beratung von außen gemacht. Würden Sie schon dazu raten, dass man sich Beratung holt?
Nö, nicht unbedingt. Also bei uns im Projekt gab es die Möglichkeit, sich Beratung zu holen. Allerdings war das auch nicht zwingend und das haben auch nicht alle gemacht. Mhm. Und also die Beratung würde jetzt sagen, es gibt leichte Evidenz dafür, dass das hilft. Aber das müssen Sie natürlich auch sagen. Also an sich würde ich sagen, es geht wirklich eher darum, was das Unternehmen selbst macht. Und wenn das Unternehmen oder die Organisation selbst einen klaren Plan hat, das zeigt ja jetzt auch das Beispiel hier in der Sendung gut, dann kann man das auch ohne Beratung schaffen. Das ist jetzt nicht absolut notwendig. Nee.
Aber wenn es Beratungsbedarf gab, und den gab es ja, haben Sie ja gerade gesagt, wie sah der dann aus? Also wo gab es noch große Fragezeichen?
Ja, das geht schon in der Vorbereitung los, dabei, was für ein Modell man überhaupt wählen möchte. Also letztendlich kann man da ja schon an mehreren Stellschrauben drehen. Wie stark reduziere ich die Arbeitszeit? Verteile ich auch auf die anderen 4 Wochentage um oder nehme ich einfach nur einen Wochentag weg? Nehme ich überhaupt einen Wochentag weg oder reduziere ich die Arbeitszeit praktisch um 20%, aber lasse weiterhin 5 Tage arbeiten? Was soll der freie Tag sein? Haben alle am selben Tag frei? Können die sich das selbst aussuchen? Wie flexibel ist man da? Das sind natürlich alles Stellschrauben, an denen jetzt erstmal überhaupt für das Modell gedreht werden muss, wo man sich entscheiden muss. Und dann geht es natürlich um die Maßnahmen. Also auch hier hatten wir besprochen, wo können wir denn hier Zeit rausholen? Wo sind denn noch Potenziale für Produktivität? Und das kann einerseits natürlich von den Mitarbeitenden selbst kommen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Zumindest war das jetzt das, wie es bei uns am erfolgreichsten lief. Das kann aber natürlich auch helfen, sich da externen Input zu holen.
Mhm. Sie haben ja am Anfang sehr viele Punkte erwähnt. Lassen Sie uns noch einen von der ganzen Palette, die Sie da aufgeworfen haben, noch mal erwähnen, darauf eingehen. Krankenstand, gesundheitlich, wie hat sich das ausgewirkt? Konnte man wirklich eine Evidenz dafür finden, eine starke Evidenz, weil ja viele Arbeitgeber, wenn die sagen, okay, wollen die Leute entlasten, wir wollen weniger Krankenstand, sind die gut beraten, aufgrund ihres Pilotprojektes jetzt zu sagen, ja, klar, wir haben rausgefunden, es gibt einen deutlichen reduzierten Krankenstand, war, glaube ich, in Ihrer Erhebung nicht so der Fall, oder?
Genau, sehr schön, dass Sie es nochmal ansprechen. Das wäre nämlich genau der nächste Punkt in der ganzen Palette gewesen, auf den ich noch komme oder gekommen wäre, wo wir tatsächlich ein bisschen abweichen. Also bei uns sehen wir keine signifikante Reduzierung im Krankenstand, was wirklich die Krankentage, die objektiven Krankentage angeht. Wir haben ja aber verschiedene Arten der Datenerhebung, zum Beispiel auch Gesundheitsdaten über Fitness-Tracker. Und da sehen wir schon, die Menschen sind weniger gestresst, die Menschen bewegen sich mehr, die Menschen schlafen länger. All das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Und jetzt wäre die Frage, okay, wo kommt jetzt diese Diskrepanz her? Die aktuelle Hypothese ist jetzt einfach, dass sich so schnell, wir haben die Unternehmen ja nur ein halbes Jahr begleitet, dass sich das so schnell noch nicht in wirklich signifikant reduzierten Krankenzahlen niederschlägt. Also jetzt, ich glaube, das Beispiel hier, hatten Sie ja gesagt, 3 Jahre, müssen wir dann mal schauen. Das wäre jetzt ja auch eine aktuelle Limitation der Studie noch, dass wir uns da auf jeden Fall noch Langzeiteffekte angucken wollen und werden, wo wir dann eben schauen müssen, diese objektiven physiologischen Daten, die auf eine verbesserte Gesundheit hindeuten, schlagen die sich dann auch wirklich mittel- und langfristig in gesunkenen Krankentagen wieder, bisher noch nicht.
Sagen Sie doch mal, wie Sie diese physiologischen Daten erhoben haben, also dass man sich das mal vorstellen kann, wie man bei der Arbeit quasi so getrackt wird von Ihnen.
Ja, wir haben sozusagen Smartwatches verteilt, also so Fitness-Tracker, und die haben Stress gemessen über Herzfrequenzvariabilität, die haben Bewegung und Aktivitätslevel gemessen über Schritte ganz einfach und Intensitätsminuten, also sozusagen Minuten, in denen man Sport gemacht hat, vereinfacht gesagt, und die haben auch die Schlafdauer gemessen.
Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit diese Studie auch den Kritikern den Wind aus den Segeln nimmt. Das wollen wir nach etwas Musik besprechen. Und Sie können sich hier gerne mit in die Runde einbringen unter campus@deutschlandfunk.de eine Mail schreiben oder per WhatsApp Sprachnachricht schicken an 0173 535 8089, oder rufen Sie unser Hörertelefon an unter der Nummer 00800 4464 4464. Können Sie auch noch. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit, wer profitiert von einer Vier-Tage-Woche? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und an dieser Vier-Tage-Woche, an diesem Modell, da gibt es Kritik. Nicht nur vom Arbeitsmarktexperten wie Holger Schäfer.
Wir stehen ja im Grunde genommen mit dem deutschen Arbeitsmarkt vor der Herausforderung, dass jetzt sehr geburtenstärke Jahrgänge das Renteneintrittsalter erreichen und aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Und gleichzeitig die Jahrgänge, die jetzt neu von unten in den Arbeitsmarkt eintreten, sehr, sehr viel weniger zahlreich sind, sodass uns da auch viele Arbeitskräfte fehlen. Und wir eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen müssten, diese Lücke zu schließen durch Zuwanderung, durch eine höhere Erwerbsbeteiligung, aber eben auch durch eine längere Arbeitszeit. Und da kommt jetzt ein Vorschlag, der darauf abzielt, die Arbeitszeit zu verkürzen, eigentlich gar nicht recht, sondern der verschärft das Problem noch zusätzlich.
Mehr arbeiten als weniger, empfiehlt Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Interessanterweise gibt es diese Haltung nicht nur bei Wirtschaftsforschenden und Arbeitgebern, sondern auch bei Gewerkschaften, die sich für die Interessen von Beschäftigten einsetzen, zum Beispiel in der Pflege und in der Kita. Die vertritt die Gewerkschaft Verdi und Norbert Reuter leitet die tarifliche Grundsatzabteilung. Hallo, Herr Reuter.
Schönen guten Tag.
Ich habe Sie ja eingangs zu Beginn der Sendung schon mal zitiert. Sie sehen eher Risiken als Chancen bei einer Vier-Tage-Woche, halten das Modell halt auch für viele Branchen für unrealistisch. Was genau befürchten Sie für die Beschäftigten?
Naja, als die neuen Ergebnisse jetzt aus England kamen, da sah es ja so aus, als ob die Vier-Tage-Woche für alle positiv ist.
Win-win, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz einlenken. Also diese Studie, die wir jetzt ja auch gerade aus Deutschland aktuell auf dem Tisch haben, die gab es vergleichsweise schon vor längerer Zeit in England. Auf das Beispiel spielen Sie an, nur damit alle im Boot sind. Genau.
Genau, und jetzt wird ja im Prinzip auch aus Deutschland bestätigt, wenngleich ich finde, diese deutsche Studie ist wesentlich differenzierter, weil es eben nicht so klar ist, dass es für alle immer ein Gewinn ist. Das Problem ist aber, und das haben wir ja eigentlich auch gerade schon gesehen, dass eine vernünftige Vier-Tage-Woche immer auch mit einer Arbeitszeitverkürzung einhergehen muss. In Deutschland arbeiten die meisten Beschäftigten noch 40 Stunden die Woche. Wenn das jetzt in eine Vier-Tage-Woche gepresst werden würde, würden das 10 Stunden pro Tag bedeuten, und das kann kein Mensch wollen. Das sagen auch die Arbeitswissenschaftler. Eigentlich sollten Arbeitszeiten pro Tag nicht länger als 8 Stunden dauern. Das Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist ja relativ nahe dran. Frau Schütz hat es ja erklärt, sie sind bei 8,5 Stunden pro Tag. Da sind wir sozusagen auf dem Weg. Das ist auch mit vollem Lohnausgleich geglückt. Glückwunsch, kann ich ja nur sagen. Ich glaube, das Unternehmen ist nicht tarifgebunden, wenn ich das recht sehe. Also die
kann sie gleich was zu sagen, ja, aber führen Sie erstmal aus.
Wären da, glaube ich, nicht mit dem Boot. Also per Tarifvertrag wäre es natürlich noch schöner gewesen, wenn man sowas hinbekommen würde. Aber wir sehen eben, es sind hier Unternehmen, die sich auch gut leisten können, ne? Die also in der Tat auch auf ihre Beschäftigten zugehen können und eine deutsche Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich gewähren können. Und ich glaube, wenn man sieht, wie die Tarifverhandlungen normal geführt werden, da geht es um wenige Prozente und großen Widerstand der Arbeitgeber, sieht man schon, das kann kaum für alle Bereiche der Wirtschaft durchgeführt werden. Also wir haben hier schon besondere Unternehmen, die hier am Start sind, die eben auch bereit sind, mit ihren Beschäftigten zusammen ein Projekt zu starten, ihnen auch sozusagen etwas zu gewähren. Und das ist, glaube ich, eben in vielen Fällen nicht der Fall. Und unsere Kritik geht nicht grundsätzlich gegen eine Vier-Tage-Woche, sondern gegen eine Vier-Tage-Woche, die umgesetzt wird, indem man sozusagen überlange Arbeitszeiten hat. Also, dass man einfach versucht, dann 40 Stunden in 4 Tage zu pressen. Und da würden wir sagen, das geht nicht. Wir sagen, es kommt auf die Umsetzung an. Und da hat ja auch gerade schon Herr Hauch gesagt, genau, es geht also auch im Prinzip um die Organisation der Arbeitszeitverkürzung. Also wenn es gut organisiert wird, dann geht es, aber es geht sicherlich nicht in allen Bereichen.
Ich möchte jetzt noch mal eine Hörermeinung mit reinbringen, die kann ich jetzt hier nur anonym zitieren. Ein Hörer hat uns gemailt, wenn in der 4-Tage-Woche die gleiche Leistung erbracht werden soll wie in einer 5-Tage-Woche, so heißt dies in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Arbeitsverhältnisse höherer Stresslevel, höhere Anforderungen pro Zeiteinheit. Dies bedeutet, die arbeitende ältere und berufserfahrene Bevölkerung geht früher in Altersrente, weil sie diesen neuen erhöhten Stresslevel nicht mehr über den zeitlichen Verlauf gewachsen ist, schreibt er oder sie. Das wissen wir jetzt so an der Stelle nicht. Passt das so auch in Ihre Argumentation, Herr Reuter?
Ja, völlig richtig. Also da kann ich nur das voll unterstützen, gerade wenn es um viele Dienstleistungsbereiche geht. Da sehen wir nämlich keine Produktivitätssteigerung. Also denken Sie mal an die Pflege- oder Kita-Bereich. Wie will man da durch kürzere Arbeitszeit eine Produktivitätssteigerung hinbekommen? Wenn weniger Leute da sind, weil weniger Stunden da sind, bedeutet das, dass man entweder zusätzliches Personal einstellen muss oder die Leute irgendwie stärker beanspruchen muss. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wo man genau hinschauen muss, wenn man eine 4-Tage-Woche einführt, führt das zu einer zusätzlichen Belastung von denjenigen, die da sind und dann in vier Tagen pro Woche arbeiten. Wenn das so ist, dann ist das sicherlich kein Projekt, was lange anhält, wenn die Kolleginnen und Kollegen sehen, der Stress wächst noch mehr, dann noch lieber 5 Tage und das mit geringerem Stress pro Tag.
Sie haben ja noch andere kritische Punkte. Bevor wir auf die eingehen, vielleicht holen wir noch mal Herrn Hochrein und auch Frau Schütz. Was würden Sie diesem Bedenken entgegen wollen oder wo können Sie die entkräften oder auch bestätigen? Vielleicht Herr Hoch zunächst einmal. Wird ja auch der Bereich Pflege, Dienstleistungen angesprochen, sei es nicht so unbedingt machbar. Sie hatten tatsächlich aber auch solche Organisationen, Unternehmen mit dabei.
Genau, hatten wir. Also genau, Pflegeeinrichtungen und Kitas hatten wir dabei. Aber an sich muss ich erstmal sagen, das ist natürlich, sind natürlich wichtige Bedenken. Also wurde ja auch eben schon gesagt, in unserer Studie wird ja auch sehr, sehr deutlich gemacht, wir müssen die Mitarbeitenden mitnehmen. Wir müssen reduzieren. Also eine komprimierte Woche mit 40 Stunden an 4 Tagen haben wir überhaupt nicht getestet, sondern es muss mit einer Arbeitszeitreduzierung einhergehen. Also das ist ganz wichtig. Zum Stresslevel kann ich sagen, da haben wir ja ziemlich coole Daten, wo wir das wirklich sehr, sehr genau testen können. Also ich glaube, da sind wir wirklich, haben wir einen weltweit einzigartigen und führenden Datensatz geschaffen. Denn über diese Tracker-Daten können wir ja wirklich tagesgenau, also theoretisch sogar sekundengenau, das Stresslevel erfassen. Und da sehen wir tatsächlich auch bei einer Arbeitszeitkomprimierung nimmt am freien Tag und am Wochenende das Stresslevel signifikant ab im Vergleich zur Kontrollgruppe. Trotz der Komprimierung, in unserem Fall einer leichten Komprimierung, aber trotzdem geht das aber nicht auf Kosten eines höheren Stresslevels an den anderen Tagen. Wie gesagt, das liegt sicher auch daran, wie das da umgesetzt wurde und was für Maßnahmen ergriffen wurden. Aber insofern zeigt das schon mal, dass das durchaus funktionieren kann und jetzt nicht auf Kosten von absolut stressigen restlichen Arbeitstagen geht.
Frau Schütz, möchten Sie sich an der Stelle auch noch einbringen?
Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man das, also es wird die 4-Tage-Woche oft so gesehen, man nimmt einfach einen Tag weg. Und so funktioniert es natürlich nicht, sondern man muss Prozesse überarbeiten. Und auf der anderen Seite geht es eben nicht nur um die Produktivität von einer Woche, sondern von der Lebenszeit eines Menschen. Und wir haben auch immer auf der einen Seite das Thema, dass wir einen sehr hohen Krankenstand haben. Wir haben immer mehr Burnout. Und auf der anderen Seite müssen Menschen, die körperlich arbeiten, auch oft in Vorruhestand oder ab 50 merkt man dann, dass da immer mehr Verschleiß stattfindet und der Krankenstand oft lang wird. Und ich denke einfach, dass wir ein Arbeitsleben heutzutage ganz anders denken müssen und dass es eben darum geht. Und das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber gerade in der Pflege, glaube ich, ist das ja auch ein sehr großes Thema, dass die Menschen da dann schnell ausfallen, weil sie überlastet sind. Und da geht es eben nicht nur, was passiert in einer Woche, sondern was passiert über das Arbeitsleben eines Menschen hinweg. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne das Argument, dass wir uns das sehr gut leisten können, hier entzaubern, weil wir sind mitnichten momentan in einer wirtschaftlichen Situation, wo wir einfach mal so 15% Lohn verschenken können. Also das hätte bei uns auch nicht funktioniert. Und es wird eben oft gerne mit solchen Argumenten der Vorschlag der Arbeitszeitverkürzung gekillt, ohne sich zu überlegen, wir machen jetzt mal eine Arbeitszeitverkürzung, weil das eben notwendig ist, um auch zum Beispiel Frauen die gleichen Karrierechancen zu bieten. Und weil bei Frauen wird es ja hingenommen, dass sie in Teilzeit arbeiten, schon immer. Also es geht ja eigentlich eher um die Männer, denen das hier aberkannt wird. Und zu gucken, das ist das Ziel, was können wir denn machen, um das möglich zu machen? Also in Deutschland haben wir ja auch noch ein sehr großes Digitalisierungsdefizit in den Firmen. Also es gibt ja schon auch ganz viele Sachen, die wir machen könnten als Unternehmen und als Gesellschaft, um das möglich zu machen. Die Frage ist nur, möchte man das?
Jetzt möchte ich noch eine Mail reinnehmen von Henrik Heimann. Geht so ein bisschen in die Richtung. Ich finde das Thema auch sehr interessant, würde das für mich selbst auch befürworten, also die 4-Tage-Woche in dem Fall. Allerdings gibt es sicher Branchen, in denen sowas nicht funktioniert, zum Beispiel Krankenhäuser, Altenbetreuung, öffentlicher Nah- und Fernverkehr. Das war jetzt auch so die Position, die Herr Reuter vertreten hat. Und er fragt, dadurch wird auch die Attraktivität von Berufen verändert. Wie sehen Sie das? Also Herr Reuter, zum Beispiel, wenn man da mehr Freizeitentlastung hat oder wie Herr Hoch das eben geschildert hat, man merkt dann doch, auch wenn Arbeit komprimiert ist, dass es dann doch eine Stressentlastung gibt durch dieses Mehr an Freizeit. Könnte das ja auch dazu führen, dass Leute sich wieder mehr für Pflegeberufe oder andere, die nicht so ganz attraktiven Dienstleistungsberufe, die jetzt über Fachkräftemangel klagen, ja, eine höhere Attraktivität schaffen? Wie sehen Sie das, Herr Reuter?
Zweifellos, das ist einer unserer Hauptargumente, warum wir auch in diesen Zeiten die Arbeitszeitverkürzung und Forderung nach Arbeitszeitverkürzung nicht hinten anstellen, sondern das auch immer wieder in Tarifrunden einbringen. Gerade mit dem Argument zu sagen, dann werden Berufe wieder attraktiver. Gerade im Bereich Kita, Pflege sind viele rausgegangen, weil es einfach zu belastend war oder haben reduziert. Sodass dann natürlich die Hoffnung ist, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, dass dann auch Leute wieder zurückkommen, weil die Attraktivität des Berufes steigt. Das hängt aber da nicht unmittelbar mit der 4-Tage-Woche zusammen, sondern mit der Verkürzung der Arbeitszeit. Und das wäre vielleicht noch so ein Plädoyer, was ich dann auch in die Runde geben würde. Wenn Arbeitszeit verkürzt wird, warum lässt man es den Beschäftigten da nicht selbst wählen, wie er diese verkürzte Arbeitszeit aufteilt? Ob er dann die 4-Tage-Woche wählt oder 5 kurze Tage hat, was ja auch gerade mit Blick auf Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen möglicherweise sinnvoll ist, dass man dann 5 kurze Tage hat statt 4 längere Tage. Also da würde ich dann sagen, Arbeitszeitverkürzung ja, aber wir lassen es dann den Beschäftigten entscheiden, ob sie das in 4 Tagen oder in 5 Tagen machen wollen.
So, jetzt haben wir zwei Hörerinnen sogar in der Leitung. Ich würde zunächst erstmal Frau Seer aus Baden-Württemberg reinnehmen wollen. Sie hat Erfahrung mit einer 4-Tage-Woche mit voller Stundenzahl. Und zwar welche, Frau Seer?
Ja, hallo. Also ich habe in einem Sozialarbeiterteam in Victoria, British Columbia gearbeitet und wir hatten die Idee, dass wir...
Also das ist in Kanada, nur damit wir das vielleicht mal geografisch einordnen, genau.
Und wir hatten die Idee, dass wir diese 40 Stunden in eine 4-Tage-Woche verwandeln, damit wir mehr Freizeit haben. Wir haben gehofft, dass das dann einfach dem Team hilft. Und das, wir haben nach einem Jahr haben wir das abgebrochen und beschlossen, dass wir das nicht weiterführen, weil wir alle dadurch, dass wir diese kürzere Zeit gearbeitet haben, dass diese 3 Tage Urlaub haben es nicht gebracht.
Das heißt, was heißt, es hat nichts gebracht?
Also wir waren einfach gestresster insgesamt.
Okay. Und dann?
Und zwar war das so klar, dass jeder dagegen gestimmt hat.
Weil sie 10 Stunden pro Tag gearbeitet haben.
Ja, das ist jetzt genau. Herr Reuter, Gewerkschaftsposition. Genau, Herr Reuter, führen Sie gerne weiter fort oder kommen Sie ins Gespräch?
Ja, das ist, das ist eben genau das, was wir eben auch befürchten. Also Arbeitswissenschaftler sagen ja, es sollte nicht mehr als 8 Stunden pro Tag sein, weil das einfach auf Kosten der Gesundheit geht.
Das ist definitiv der Fall, ja.
Genau. Richtig. Und insofern muss man bei der Umsetzung eben genau darauf achten. Und eine 4-Tage-Woche zu 4x10 Stunden, da können wir aus gewerkschaftlicher Sicht nur sagen, das geht gar nicht.
Frau Seer, dann danke ich Ihnen.
Erfahrung. Es ist dumm, das so zu machen.
Okay, ja. Diesen Erfahrungswert.
Ich habe wirklich gedacht, das wäre toll.
Ja, aber manchmal ist es ja gut, Sachen auszuprobieren. Ja. Und wir merken ja auch schon an den unterschiedlichen Branchen und wie Unternehmen aufgestellt sind, auch wie die Mitarbeitenden dazu stehen unter die Geschäftsführung, dass das ein oder andere Modell vielleicht nicht so viel Sinn ergibt wie das andere. Diskutieren wir hier gerade und danke, dass Sie diesen Punkt mit eingebracht haben. Und dann möchte ich Frau Daniela Mohr aus Baden-Württemberg, ebenfalls aus Baden-Württemberg, mit reinnehmen. Frau Mohr, Sie haben eine Frage an Frau Schütz. Welche?
Ja, ich habe inzwischen zwei Fragen. Die eine ist an Frau Schütz wegen der reduzierten Arbeitszeit, inwiefern die Geschäftsführung für sich selbst das auch umgesetzt hat oder vielleicht auch nicht und die Erfahrung damit. Und das Zweite ist, dass ich selbst in meinem Arbeitsleben jetzt vor 5 Jahren habe ich das gemacht, Eigeninitiativ von 5 auf 4 Tage reduziert habe, dafür auch auf 1/4 von meinem Gehalt verzichtet habe. Und nach 5 Jahren sollte ich entscheiden, das war eine Wiedereingliederung nach einer Krankheit, sollte ich entscheiden, ob ich das weiterführen soll und habe gemerkt, dass das Geld, diese zusätzlich gewonnene Lebenszeit, dieser Mehrwert, nicht aufhebt. Also ich konnte mit dem Geld relativ gut zurechtkommen, hatte Einschränkungen, aber es ging und ich wollte das unbedingt weiterführen. Aber das waren reduzierte Stunden dann eben.
Mhm. Frau Schütz, mögen Sie mal antworten?
Ja, wir haben mitgemacht als Geschäftsführung. Also das war auch klar und auch als Führungsteam, dass das sein muss, einfach als Vorbildcharakter. Und das andere Thema, soll ich dazu auch was sagen?
Ja, sagen Sie gerne.
Also man kann natürlich immer sagen, die Menschen können das selbst entscheiden, aber in der Realität ist es ja nicht so. Also da komme ich nochmal auf das Thema, dass es bei Frauen eben normal ist, dass Teilzeit gearbeitet werden kann. Da sagt auch nie jemand irgendwas. Bei Männern ist es nicht normal. Das heißt, wir leisten uns, dass eben die gut ausgebildeten Frauen in Teilzeit arbeiten und die Männer sind scheinbar so viel wichtiger in der Wirtschaft, dass wir es uns da nicht vorstellen können. Und auf der anderen Seite, bei uns ist es nicht so, wir sind 2 Frauen in der Geschäftsführung, wir haben 40% Frauenanteil als Maschinenbauunternehmen. Aber ich kenne das von unseren Mitarbeiterinnen, die vorher woanders waren, dass sie gesagt haben, als ich in Teilzeit gearbeitet habe, hat mich niemand ernst genommen. Und das heißt, wir müssten ja auch überlegen, egal ob das jetzt die 4-Tage-Woche ist oder ein anderes Arbeitszeitmodell, wie können wir das schaffen, dass vielleicht der Standard ein anderer wird, der Vollzeitstandard? Und dann können ja auch meinetwegen wieder Menschen auch ein bisschen mehr arbeiten, aber dass es eben nicht so ist, ich arbeite Teilzeit und deswegen kann ich nicht Karriere machen. Mhm. Also das, finde ich, müssen wir nochmal neu diskutieren.
Möchte sich an diesem Punkt noch jemand aus der Runde, Herr Hoch, Herr Reuter, einbringen und auf Frau Mohr reagieren?
Auf jeden Fall.
Herr Hoch vielleicht mal und dann Herr Reuter.
Ja? Genau, also einmal, ich glaube, wir müssen noch mal kurz klarstellen, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Also in der Studie, wenn wir von einer 4-Tage-Woche sprechen, geht das immer mit einer Arbeitszeitreduzierung einher. Also es ist nie eine reine Arbeitszeitumverteilung. Wir machen jetzt 40 Stunden an 4 Tagen. Also diese ganze Reduzierung des Stresslevels und so weiter und so fort bezieht sich nur darauf. Nur, dass wir hier vielleicht nicht aneinander vorbeireden, wenn jetzt die 4-Tage-Woche kritisiert wird. Es ist eine Arbeitszeitreduzierung, jedenfalls bei uns in der Studie. Und auch nur darauf sind all diese Erkenntnisse anzuwenden. Und ansonsten vielleicht nochmal mit Blick auf den Pflegesektor. Und das passt dann auch zu der Aussage eben, dass wir hier zum Beispiel auch Lebenssituationen berücksichtigen müssen. Da war es zum Beispiel eben so, dass Produktivität auch im Ziel eine ganz untergeordnete Rolle gespielt hat. Das wurde vorhin auch schon erwähnt. Ja, da sind nicht so viele Produktivitätssteigerungspotenziale, sondern da geht es eben darum, Fachkräfte zu gewinnen. Und insbesondere nämlich wirklich Fachkräfte, die entweder ausgeschieden sind, weil sie zum Beispiel überlastet waren vorher, oder eben bisherige Teilzeitkräfte, hochqualifizierte Frauen zum Beispiel oder generell Menschen, die Pflegeverantwortung haben. Und das funktioniert dann wirklich besser, diese Fachkräfte zu gewinnen und eben.
Das konnten Sie auch in Ihrer Studie belegen, also dass in diesen Branchen, dass diese Berufsbilder dann auch wieder attraktiver wurden und die mehr Zuwachs hatten personell?
Ja, also unsere Studie ist jetzt natürlich keine Arbeitsmarktstudie, also wir treffen überhaupt keine Aussagen über den gesamten Arbeitsmarkt. Aber was wir sagen können, ist, dass die Organisationen, die in diesen Branchen gearbeitet haben, Kindertagesstätten, Pflege, soziale Einrichtungen, explizit als Ziel hatten Fachkräftegewinnung und dass das auch sehr gut funktioniert hat. Also dass sie neue Fachkräfte gewinnen konnten und eben die Stellen besetzen konnten, um dann im Zweifel auch die reduzierte Arbeitszeit des bisherigen Personals ausgleichen zu können.
Mhm. Herr Reuter von der Gewerkschaft Verdi.
Ja. Also ich würde mir ja wünschen, dass wir immer solche gegenüber auf der Arbeitgeberseite hätten wie Frau Schütz, die sozusagen sehr verständig ist und mit Blick und auch ihre Angestellten im Blick hat. Das ist aber leider nicht der Fall so. Also unsere Devise bei Verdi ist ja genau der Punkt, den Frau Schütz genannt hat. Kurze Vollzeit für alle ist eigentlich unsere Devise. Gerade um eben auch Frauen besser in den Arbeitsprozess hinein, dass sie mehr hinein können in den Arbeitsprozess. Und das bedeutet eben, dass eigentlich die Männer von den Vollzeit, von den 40 Stunden runter müssen und dann die Frauen eben etwas höher könnten, sodass wir im Prinzip auch ein ganz ausgewogeneres Arbeitsangebot hätten und eben auch nicht nur die Frauen die Pflegearbeiten machen, sondern die Männer genauso gut dann eben aufgrund der verkürzten Arbeitszeit sich daran beteiligen könnten. Also auch, dass dann die Sorgearbeit besser verteilt würde. Und da ist so eine Arbeitszeitverkürzung und neue Modelle der Arbeitszeit wären dann natürlich absolut sinnvoll und können nur von uns unterstützt werden.
Das kann ich vielleicht noch ganz kurz mit Evidenz supporten. Denn das sehen wir tatsächlich, die Menschen nutzen die freie Zeit vor allem für Zeit für sich, aber auch für Zeit mit der Familie und dann eben auch für Care-Work, Zeit mit den Kindern und Zeit im Haushalt. Das finden tatsächlich nicht alle so toll. Wir haben gemerkt, dass jetzt danach ein paar auch gerne weniger im Haushalt machen würden, als sie jetzt sozusagen machen.
Auch mal interessante Erkenntnis, ja.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es so, dass tatsächlich auch Männer sich dann mehr um Kinder kümmern, um Familie kümmern, um die Pflege von Angehörigen kümmern. Also genau das, was hier gerade theoretisch sozusagen erklärt wurde, sehen wir auch in der Praxis an den Daten.
So, jetzt möchte ich noch mal einmal den Ball zurückspielen an unsere Hörerin. Viele Aspekte wurden besprochen, hoffentlich auch Ihre Fragen, Frau Mohr, oder möchten Sie noch was ergänzen?
Ich hätte einen Kommentar, und zwar bin ich da ganz bei der Gewerkschaft, und zwar ich denke, es beginnt beim Mindset, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, was Wertigkeit betrifft, und da auch ein Labeling vielleicht, dass das neue Teilzeit oder die neue Vollzeit ist die Teilzeit. Das ist einfach von der Wertigkeit, egal wie viele Stunden oder wie viel Zeit jemand bei der Arbeit oder in der Arbeit, es kann ja auch Homeoffice geben, verbringt. Viele nehmen die Arbeit mit nach Hause, wenn sie nicht mehr genug Entspannung haben. Und da leidet alles drunter. Auch der Arbeitgeber hat da nicht so viel von. Und ich denke, es hat mit dem Mindset zu tun und auch was Männer und Frauen und Care-Arbeit und so weiter leidet. Wir haben ja das andere Thema mit der Pflege. Mhm. Und wenn da, wie der eine in der Studie da gesagt hat, dass er auch Elternpflege mit einbringt in seiner neuen zusätzlich gewonnenen Freizeit. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Zeit- und Engagement-Thema.
Ja, Sie hören schon die Bestätigung aus der Runde. Damit würde ich einfach sagen, vielen Dank, Dankeschön. Frau Mohr, dass Sie diesen Punkt reingebracht haben, mitdiskutiert haben. Und wenn das noch Hörende hier gerne tun möchten, mitdiskutieren, dann melden Sie sich doch gerne unter der 00800 4464 4464. Nochmal, jetzt habe ich es verholpert, nur dass Sie richtig mitschreiben können. 00800 4464 4464. Da erreichen Sie unser Hörertelefon, und Mails können Sie natürlich auch noch schreiben an campus@deutschland.de. Ich möchte gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, Herr Reuter, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der Ihnen aber auch am Herzen liegt, weil man muss sich ja halt auch eine Vier-Tage-Woche, ich nenne das jetzt mal so als klassisches Modell, wir haben auch schon über andere Modelle gesprochen hier, wie das dann im Einzelnen immer aufgeteilt werden kann, aber man muss sich das ja auch leisten können. Ja? Also bei vollem Lohnausgleich ideal, würden Sie sagen, bei nicht vollem Lohnausgleich müssen wir gar nicht drüber reden?
Würde ich schon so sehen, weil es ist ja nicht so, dass wir mit unserem Einkommen große Sprünge machen können, sondern bei vielen reicht es eben gerade, um das Notwendigste zu finanzieren. Und dann ist es schon entscheidend, bekomme ich einen vollen Lohnausgleich oder bekomme ich den nicht? Und das würde dann bedeuten, wenn es eben ohne Lohnausgleich ist, dann haben wir quasi eine gespaltene Belegschaft. Die einen können sich's leisten, die anderen nicht. Und das wäre sicherlich kein Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in einem Unternehmen. Deswegen ist der Lohnausgleich schon ganz, ganz wichtig. Und man muss auch natürlich immer sagen, dass es geht vielleicht auch an Frau Schütz. Sie haben ja dann auch reduziert auf die 8,5 Stunden von 40 auf 34 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Wobei dann natürlich die Frage ist, wahrscheinlich haben die Beschäftigten dann in dieser Zeit überhaupt keine Lohnerhöhung bekommen, sondern haben dann eben auf die Lohnerhöhung auch verzichtet. Also als Gewerkschafter
weiß ich nicht, wie tariflich wir jetzt einsteigen wollen. Aber ja, wenn Sie diese Frage kurz und knapp beantworten können, weil es geht natürlich halt auch ein bisschen um eine Abwägung, kann ich mir das als Unternehmen leisten? Ne? Also hole ich das irgendwie finanziell wieder rein, wenn ich das bei vollem Lohnausgleich mache? Kann ja auch zulasten der Mitarbeitenden geben. Stresspotenzial haben wir so erwähnt. Was würden Sie dem Herrn Reuter darauf gerne antworten, Frau Schütz?
Also das stimmt, wir haben keine Löhne erhöht in der Zeit. Wir können uns das aber auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage gar nicht leisten. Und wie gesagt, wir haben ja nicht einfach nur die Zeit verkürzt, sondern wir haben ganz viel auch daran gearbeitet, dass wir uns das zeitlich leisten können. Und dadurch ist auch das Engagement und die Loyalität der Menschen gestiegen. Und das ist eben auch nicht zu verachten.
Ich möchte noch einen Hörer mit reinnehmen. Der passt genau zu diesem Thema, was wir hier gerade aufgeworfen haben. Kann man sich's leisten, finanziell oder nicht? Florian Püss aus Schleswig-Holstein. Konkretisieren Sie das doch mal, Herr Püss, was Sie meinen. Was ist Ihre Meinung zum Thema Vier-Tage-Woche?
Also ich arbeite in einem Schichtbetrieb mit einer 7-Tage-Woche. Viele Mitarbeiter gehen ja überhaupt erst in den Schichtbetrieb aufgrund der finanziellen Lage. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde da auf eine 4-Tage-Woche gehen, würden sozusagen 3 Tage wegfallen, dann müsste ich ja auch das Potenzial der Mitarbeiter fast verdoppeln, damit ich das überhaupt hinkriege. Und das würde ja im Endeffekt auch fast den halben Lohn bedeuten, wenn man weiterhin konkurrenzfähig sein will mit seinen Produkten im Gegensatz zu den restlichen Firmen. Mhm.
Diesen Punkt, wer möchte dazu was sagen? Herr Reuter, höre ich raus.
Ja, das ist vielleicht so ein Ergebnis, was ich auch an dieser neuen Studie eben sehr schätze, weil diese ältere Studie aus England, da war es ja sozusagen für alle ein Gewinn, weil man kann die Produktivität so steigern, dass der Arbeitgeber ruhig die Stundenzahl reduzieren kann, ohne ein geringeres Arbeitsergebnis zu haben. Und das zeigt doch jetzt die Studie hier, dass das mit der Produktivitätssteigerung bei kürzeren Arbeitszeiten nicht so einfach ist. Das heißt also, wir brauchen dann schon auch Arbeitgeber, die in der Lage sind, in der Tat im Prinzip die Stundenlöhne eben auch zu erhöhen und also auch selbst etwas zusätzlich zu geben und nicht, dass alle sozusagen das Gleiche nachher haben.
Also Unternehmen müssen sich das leisten können. Und da kommen wir auch mal auch zur Kritik zurück, die zu Beginn dieser Runde ja auch schon mal von mir eingespielt wurde mit Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der nun sagt, eigentlich müssen wir alle länger arbeiten. Die Wirtschaft kann es sich nicht leisten. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. In Griechenland, nur mal so als Beispiel, können die Leute optional auch 6 Tage arbeiten. Also da gehen die Tendenzen in ganz andere Richtungen. Was sagen Sie dazu?
Also bei uns können die Leute auch 6 Tage die Woche arbeiten. Das ist eigentlich nichts Besonderes und machen ja auch viele.
Also ich möchte mich nochmal gegen das Argument wehren, dass man sich das leisten können muss, weil wir haben seit 5 Jahren Krise im Maschinenbau und es ist nicht so, dass wir so viel Geld haben, dass wir uns das leisten können, sondern es geht wirklich darum, wie man, wenn man sagt, wir möchten das umsetzen, weil wir die Vorteile sehen und sich dann damit zu beschäftigen, wie man es umsetzen kann und nicht immer mit diesen Argumenten, die einem gleich in den Kopf kommen, warum es nicht funktioniert, sich davon sozusagen demotivieren zu lassen, sowas auszuprobieren. Und gerade Schichtarbeit, das geht ja auch sehr auf den Körper und ist eine starke körperliche Belastung. Und im Großen und Ganzen geht es doch darum, wie können wir es schaffen, dass die Menschen wahrscheinlich sogar irgendwann bis 70 motiviert und gesund bleiben. Und da muss man eben drüber nachdenken, Arbeit neu zu denken.
Herr Hoch, oder wen habe ich jetzt noch gehört? Autor der Pilotstudie zur 4-Tage-Woche. Hören wir noch, ja?
Ja, ich würde sagen, man hat es ja auch gerade gemerkt, als Sie die Frage gestellt haben, dass diese Kritik läuft so ein bisschen ins Nichts, weil es bei dieser Studie und auch bei dem, was jetzt hier besprochen wird, halt nicht so sehr darum geht, was passiert, wenn jetzt die gesamte Wirtschaft komplett auf eine 4-Tage-Woche umstellt, 20% reduziert. Unsere Studie jedenfalls handelt nicht davon. Das ist einfach nicht die Forschungsfrage. Wir haben uns das nicht angeguckt, war auch nicht das Ziel, sondern es geht eben darum, was passiert, wenn Unternehmen das als strategische Entscheidung für sich überlegen. Und da haben wir jetzt gesehen, das kann sinnvoll sein. Es hängt von vielen Faktoren ab. Es ist sicher nicht immer in jeder Situation sinnvoll, aber es kann eben sinnvoll sein. Und das knüpft dann auch an diese Frage, naja, muss man sich das leisten können? Also da gibt es dann halt verschiedene Wege. Entweder man realisiert so starke Produktivitätssteigerungen, dass man es sich gar nicht leisten können muss, sondern dass es sich wirtschaftlich direkt lohnt, selbst trägt. Oder man hat eben andere Ziele. Zum Beispiel ist gar nicht das Ziel, die Produktivität zu steigern, sondern das Ziel ist, attraktiver zu werden als Arbeitgeber oder eben den Krankenstand zu reduzieren. Und dann wiederum kann man es auch einfach als Investition sehen, genau wie andere Maßnahmen, die Arbeitgeberattraktivität steigern, eben auch eine Investition sind. Und dann muss man eben mal im Zweifel als Unternehmen sich dafür entscheiden, okay, wir verzichten jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Umsatz und sei es nur temporär und dafür werden wir eben attraktiver und können überhaupt unsere offenen Stellen besetzen und zum Beispiel dann die Aufträge überhaupt abarbeiten. Und das sind ganz normale unternehmerische, strategische Entscheidungen, die man treffen muss und für die man sich eben entscheiden kann. Und da zeigen wir jetzt einfach, sowas ist möglich, sowas ist machbar.
Das ist schon fast so ein Fazit dieser Runde. Wir kommen ja auch allmählich zum Ende der Sendung. Also nochmal ganz differenziert drauf zu schauen, was ist eigentlich möglich? Was will ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Was will ich erreichen? Haben Sie da nochmal gut dargestellt an dieser Stelle? Möchte nochmal die anderen beiden, bevor wir hier das Ende der Sendung einläuten, auch nochmal kurz reinholen. Frau Schütz und dann Herr Reuter, vielleicht ein kurzes Fazit. Wie empfehlenswert und für wen vier Tage Woche geeignet ist und wer davon profitiert oder auch nicht, unsere Frage. Frau Schütz?
Ja, gerne. Also ich denke, wie gesagt, dass wir uns auf jeden Fall als Gesellschaft überlegen müssen, wie wir Arbeitszeit und Arbeit in Zukunft denken. Auch gerade im Hinblick darauf zu sagen, wir wollen die Frauen, die ja mittlerweile sogar mehrheitlich studieren, in Arbeit halten können und nicht in der Teilzeitfalle verlieren. Und auf der anderen Seite eben auch Potenziale nutzen, die da noch brach liegen, wie Meetings oder eben auch Digitalisierung, auch in der Produktion. Und es muss nicht immer die Vier-Tage-Woche sein, aber hinter die ersten Argumente, die dagegen sprechen, gucken und schauen, wie können wir es möglich machen, ohne das gleich abzuwehren, weil wenn man sagt, das ist
also
gar nicht
so. Also nicht so die Schwarz-Weiß-Betrachtung. Richtig. Haben wir uns auch drum bemüht. Herr Reuter, Sie haben noch so 15 Sekunden fürs Fazit.
Ich kann mich voll anschließen, was die Frau Schütz gesagt hat. Es kommt immer in der Tat drauf an. Es darf nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. Man muss genauer hingucken. Und jedenfalls, es darf nicht zu überlangen Arbeitszeiten kommen, auch bei einer Vier-Tage-Woche. Und ob es dann eine Fünf-Tage-Woche wird, das sollten wir den Beschäftigten dann selbst überlassen. Und ob es eine Vier-Tage-Woche wird, wie sie die Zeiten verteilen, sollten die Beschäftigten selbst entscheiden.
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit, wer profitiert von einer Vier-Tage-Woche? Da haben wir versucht, die Pro und Kontras hier mal zusammenzutragen. Ich danke an diese Runde. Danke, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.